herzlich willkommen zu dieser Lehr-CD der Initiative Gebetshaus. Sie hören nun den Live-Mitschnitt eines Vortrags von Dr. Johannes Hartl. Für weitere Informationen über unsere Initiative, kommende Veranstaltungen, Gratis-Lernen zum Downloaden sowie viele weitere Produkte besuchen Sie uns im Internet unter www.gebetshaus.org.
Ziemlich gespannt, was der Herr während dieser Tage tun wird. Hier auf der Konferenz erstmal herzlich willkommen, auch nochmal von meiner Seite, dürfte ich setzen. Ich heiße Johannes Hartl, für alle, die mich noch nicht kennen. Und ich kann nur so viel sagen. Liebe Leute vom Gebetshaus, was war so unsere Erfahrung? Wir haben gerade einen Heiligen Geist eingeladen. Wir haben zum Heiligen Geist gesungen. Liebe Leute vom Gebetshaus, was war unsere Erfahrung mit dem Heiligen Geist die letzten Wochen? Oh. Wir kommen aus ein paar Wochen, die extrem, extrem erfüllt waren mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wir sind ziemlich gespannt, was er tun wird. Aber wenn der Heilige Geist kommt, ist es nicht immer nur bequem. Hast du schon mal gemerkt? Es ist nicht immer so, dass er alles beim Alten lässt. Und deshalb will ich euch am Anfang von der Konferenz fragen, seid ihr überhaupt bereit, seid ihr überhaupt innerlich willens, euch auf eine Reise einzulassen? Ja, seid ihr innerlich bereit, herausgefordert zu werden? Wenn du hierher gekommen bist, nur um bestärkt zu werden, nur um emotional ein bisschen aufgepäppelt zu werden, um gestärkt nach Hause zu gehen, wirst du enttäuscht werden. Okay? Und zwar, der Heilige Geist kommt mit seiner Liebe und er liebt dich und er will dich beschenken. Und wir werden uns morgen einen Tag nehmen, wo wir ganz intensiv uns beschäftigen werden mit dem erneuernden Wirken des Heiligen Geistes. Okay, und da geht es um deine Identität in Jesus, dass er dich liebt, all die schönen Dinge. Aber ich werde heute Abend einen Impuls geben, nicht so sehr eine Lehre, sondern einen Impuls, der mir persönlich in der letzten Woche im Gebet wichtig geworden ist, zu wenig gesagt, der mich niedergedrückt hat in der letzten Woche. Ich werde darüber sprechen und es ist nicht der typische Anfang für eine Konferenz. Es wird eher ein bisschen unbequem sein. Normalerweise versucht man am ersten Abend, die Leute so ein bisschen zu gewinnen und abzuholen, ein Stück weit ins Boot rein und dass alle nett sind. Heute Abend habe ich eine Botschaft auf meinem Herzen, die brennt wie Feuer, die nicht so bequem sein wird. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit zu gehen, wenn ihr wollt. Ah, super, sind alle geblieben. Okay, dann nehme ich das als Zeichen, dass wir es machen können. Bevor ich das mache, will ich euch unseren Ehrengast in dieser Tage, unsere Referentin, vorstellen und begrüßen, Kim Collins. Komm mal hier zu mir nach der Bühne, Kim. Komm mal hier. Kim. Seit wir mehr Konferenzen haben, war es mir ein Anliegen, mal Kim auf der Bühne hier zu haben. Wer von euch weiß ein bisschen, wer Kim Collins ist, was sie gemacht hat in dem Leben? Okay. Kim ist gebürtige Amerikanerin, ist Anfang der 80er Jahre nach Deutschland gekommen, kommt ursprünglich aus der freikirchlichen Welt, hat sich dort bekehrt nach einem Leben, wo sie als Managerin gelebt hat, also eher weit weg vom Herrn, und ist dann in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen, hat einen Dienst in Europa, speziell auch unter Katholiken, angenommen. Sie ist katholisch geworden und hat 1997 einen besonderen Ruf vom Herrn empfangen, die Kirche, die Christenheit zurück ins Obergemach zu rufen. Und zwar speziell in Verbindung mit Fürbitte und Lobpreis und Anbetung. Und mit diesem Ruf geht Kim seither um die Welt und ruft die Christen zurück ins Obergemach. Und ich bin Kim 2003 begegnet. Wir haben uns kennengelernt. Ich war damals noch so klein und viel schlechter angezogen. So, ne? Kim hat heute gesagt, sie hat mich heute zum ersten Mal im Anzug gesehen hier. Und irgendwie, wir haben gleich connected. Und Kim, schaut euch mal um. Schaut euch das alles mal an hier. Ja? Wollt ihr wissen, wer eigentlich schuld ist? Eigentlich Kim. Eigentlich ist Kim schuld. Nein, im Jahr 2003 hat Kim angefangen, mich mit dieser Gebetshaus- oder Gebetsbewegung, mit diesem Gebetsvirus zu infizieren. Sie hat dann für mich auch die Connection hergestellt, dass ich nach USA gekommen bin, nach Kansas. Und dort meine Frau Jutta und ich echt diesen Ruf bekommen haben, das Gebetshaus zu gründen, die Gebetshausbewegung. So, Kim, es ist längst überfällig, dass sie hier auf dieser Bühne steht, weil sie von Anfang an auf irgendeine Weise Anteil hatte an dem, was hier passiert ist. Kim wird hier auch mit im Geist dienen, wird speziell an den Abenden aktiv sein. Und es ist so ein Privileg, es ist so eine Ehre, so eine Pionierin, nicht nur in der Gebetsbewegung, sondern überhaupt in dem Wirken des Heiligen Geistes auf unserem Kontinent hier bei uns zu haben. Kim Collins hat in den 80er Jahren Erweckungsveranstaltungen und Segnungsgottesdienste gemacht, wo Menschen radikal bekehrt wurden, von der Kraft Gottes getroffen worden sind, im Geist geruht sind, wo noch keiner in Deutschland so richtig wusste, dass es das überhaupt gibt. Okay, das war vor 20 und vor 25 Jahren. Es ist so eine Ehre, so ein Vorrecht für uns, diese Freundin, diese Pionierin bei uns zu haben. Kim, herzlich willkommen bei uns. Oh. Ich habe die letzten Wochen immer und immer wieder gebetet, Herr, was sagst du zu deinem Volk? In der Offenbarung des Johannes heißt es, was sagt der Geist den Gemeinden? Was sagt der Geist den Kirchen? Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich habe das erst vor ein paar Tagen richtig realisiert, Kim auch erst vor ein paar Tagen, dass wir in ein neues Jahrzehnt gegangen sind, gerade vor ein paar Tagen. Die zweite Dekade, das zweite Jahrzehnt von diesem Jahrtausend. Ja, ja. Ja, ja. Silvester hat noch nicht aufgehört und so. Und ich habe die ganze Zeit gebetet, Herr, was tust du mit deinem Volk? Was hast du in diesen 10 Jahren getan? Was tust du in den nächsten 10 Jahren? Und ich will den Anfang, ich will den Beginn von dieser Konferenz stellen unter eine Bibelstelle von Jesaja, Jesaja Kapitel 60, Verse 1 und 2. Da ist eine sehr interessante Aussage. Und zwar wird gesagt, steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht. Und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. So bis dahin geht leuchtend auf über dir. Bis dahin ist es nett. Ja, kannst du sagen, eine ermutigende Bibelstelle. Aber jetzt kommt ein sehr interessantes Denn. Und in Vers 2 heißt es, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel. Wörtlich könnte man auch übersetzen, dunkle Wolken bedeckt die Völker, doch über dir geht leuchtend der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Sehr interessant. Man wird erwarten, dass man sagt, steh auf, werde Licht, denn alles wird jetzt gerade besser. Von allen Seiten jubeln dir gerade die Leute zu und es wird überall noch heller. Es ist interessant, hier wird gesagt, du steh auf und werde Licht, denn es ist verflixt dunkel. Eine interessante zweischneidige Sache. Was ich auch interessant fand, ist, hier wird gesagt, Israel, also diese Bibelstelle richtet sich an das kleine Volk Israel. Kleines Volk Israel, steh auf und werde Licht, denn alle Völker der Welt sind bedeckt von Dunkel. Da kannst du sagen, das ist ja eigentlich ganz schön deprimierend, wenn nur ein mikrokleines Land irgendwo Licht ist und überall dunkel. Aber es gibt ein interessantes biblisches Prinzip und das finde ich wichtig am Anfang von unserer Konferenz. Warum? Weil das, was wir hier tun, glaube ich, ist in gewissem Sinne total unspektakulär, in gewissem Sinne extrem spektakulär. Amen. Extrem spektakulär. In gewissem Sinne kannst du sagen, hey, 370 Leute in Europa, das ist nichts. Okay, das sind ein paar Leute, die ein paar Lobpreislieder singen und Jesus, du bist so gut, aber schau doch mal, was eigentlich in der Welt abgeht. Und gleichzeitig gibt es ein biblisches Prinzip, das dem Propheten Elia auf dem hohen Berg, wo 3,5 Jahre Dürrezeit war, eine Wolke sehen lässt, die so groß ist wie die Hand eines Menschen. Und er sagt, spann den Wagen an und fahr schnell runter, damit du nicht vom Regen gehindert wirst, noch vom Berg runterzukommen. Versteht ihr? Er sieht die kleinste Erfüllung von der Prophetie gleich als die Sache selbst. Ähnliche Sache in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten. Die Leute werden trunken vom Geist, die Leute meinen, alle sind besoffen, sie sprechen in fremden Sprachen. Dann steht Petrus auf und sagt, Leute, die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint, sondern es ist die Erfüllung von Joel Kapitel 3. Hast du Joel Kapitel 3 mal gelesen? Da steht allerhand mehr. Da steht, eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, auch meinen Geist werde ich ausgießen über alles Fleisch. Ich werde mächtige Taten tun am Himmel, auf der Erde, Blut, Feuer und Rauch. Ist das passiert in der Apostelgeschichte?
Nein.
Nö. Was ist passiert? Nur ein kleiner Teil davon, dass der Geist auf viele ausgegossen wurde. Aber es gibt ein biblisches Prinzip, das nimmt eine kleine Erfüllung, ein kleines Anzeichen und sagt, hier ist was, was Gott tut. Und das ist signifikant, auch wenn es nur klein ist. Und ich sage euch, das, was Gott hier tut, ist signifikant, auch wenn es nur klein ist. Weil Gott mit einer prophetischen Schärfe, ich habe euch vorgewarnt, das ist nicht der typische Anfang für eine Konferenz, so jetzt kommen wir erstmal alle an. Gott ist dabei, mit einer prophetischen Schärfe, mit einer prophetischen Klarheit, was Grund zu legen, was die ganze Kirche betrifft, was die ganze Christenheit betrifft. Und ich werde diese nächsten Tage darüber sprechen und wir gemeinsam werden uns bewegen in diesem Bereich, über das Thema. Wohin ruft Gott uns als Christenheit in diesem Land und in Europa? Wohin ruft er uns? Und ich sage euch, er ruft uns genau hierzu. Es ist Dunkelheit, aber in dieser Dunkelheit ruft er uns heraus, Licht zu werden, aufzustehen. Ich will mit euch durch ein paar Charakteristiken von dem gehen, was man als Dunkelheit bezeichnen könnte. Das mit der Dunkelheit, das ist so eine zwiespältige Sache. Einerseits dunkel, kreislich. Andererseits, es ist die Zeit, wo wir aufstehen und Licht werden wollen. Ich glaube, dass der Herr uns durch eine Zeit von Erschütterungen geschickt hat in den letzten 10 Jahren und dass weitere folgen. Ich kann dir jetzt in dieser Lehre nicht alles logisch herleiten. Vieles davon ist einfach aus meinem Geist rausgesagt in euren Geist. Ihr müsst selber schauen, ob ihr es, könnt es auch selber prüfen und bewegen, ob es was für euch ist. Wir haben in den letzten 10 Jahren Erschütterungen gesehen in der Welt und speziell auch in der Kirche, wie selten zuvor. Und es wird weitergehen. Und ich will mit euch sprechen über 2 Arten von Erschütterungen. Positive und negative. Negative haben zu tun mit richtig unangenehmen Sachen, von Feindschaft von außen, von unangenehmen Dingen, die aufbrechen von innen. Das sind negative Erschütterungen. Es gibt auch positive Erschütterungen, über die werde ich nachher sprechen. Aber was meine These ist heute Abend, es gibt einen spezifischen Ruf des Herrn an uns als sein Volk in dieser Stunde. Es gibt einen spezifischen Ruf. Da musst du nicht im Dunkeln tappen, nebulös, oh, was der Herr macht, seine Wege sind unergründlich. Nee, sein Ruf ist klar. Sein Ruf ist klar in dieser Stunde. Und zwar an uns als Leib Christi, und an uns als Einzelpersonen. Wir werden morgen darüber sprechen, was es heißt für uns als Einzelpersonen. Wir werden am Dienstag darüber sprechen, was es für uns heißt als Gemeinschaft der Gläubigen. Was meine ich, wenn ich von Erschütterungen spreche? Welche Erschütterungen gibt es? Erstmal, Jesus ist gefragt worden, na Jesus, was wird eigentlich passieren, bevor du wiederkommst? Was werden Zeichen der Endzeit sein? Und Jesus sagt im ersten Satz, gebt mal Acht, dass keiner euch irreführt. Und Jesus zeigt, dass massiver Glaubensabfall passieren wird. Er sagt, hey, es werden viele Leute vom Glauben abfallen. Die erste Liebe wird erkalten. Viele werden vom Glauben abfallen. Ich sage jetzt nicht, es ist nicht meine Botschaft, dass wir jetzt Endzeit sind und dass Jesus morgen kommt und so. Das kannst du da selber deine eigene Meinung dazu haben, deine eigene Theorie. Aber was ich sage ist, wir leben in einer Zeit, in der ein Kontinent, nämlich unser Kontinent, sich auf eine Art und Weise vom Glauben losgesagt hat, wie es noch nie zuvor in der Geschichte des Christentums irgendein Land und irgendein Kontinent getan hat. Was schätzt ihr, wie viel Prozent von allen Deutschen sind vor 100 Jahren in Gottesdienst gegangen am Sonntag? Was schätzt ihr? 60, 80, 90? Irgendwo da oben. Nicht 100 natürlich. Irgendwo 80 oder so oder 90, je nachdem, nach Landstrichen. Was meint ihr? Nur um zu sehen, wo wir stehen als Christenheit in Deutschland. Wie viel Prozent gehen am Sonntag in irgendeinen Gottesdienst? Egal wie tot der Gottesdienst ist oder was auch immer, in irgendeinen. 6%. 6%. Das ist Realität. Wir leben im christlichen Europa. Wir leben nicht in Kambodscha. Wir leben nicht in Ländern, wo Christentum verfolgt wird oder sonst was. Im christlichen Europa, in Deutschland. 6%. 6%. Wir leben in einer Zeit, Leute, wir müssen das sehen, in der das Christentum mehr und mehr angefeindet werden wird. Nicht, weil die Welt so böse ist, sondern, hey, Jesus hat uns das vorhergesagt. Mein Vater, manche kennen ihn vielleicht, ist Kinderarzt gewesen viele Jahre lang und hat seinen Glauben relativ offensiv in einem ganz normalen Krankenhaus gelebt. Und sein Chef hat sich bekehrt dadurch, weil sie so eine radikale Heilung gesehen haben beim Kind, dass mein nichtgläubiger Chef sich bekehrt hat. Sein nichtgläubiger Chef sich bekehrt hat. Und jetzt haben beide für Leute gebetet. Der Chef von meinem Vater oder der Ex-Chef von meinem Vater hat momentan ein Gerichtsverfahren. Und weißt du warum? Weil er mit meinem Vater für ein Kind gebetet haben. Schon ein paar Jahre her. Das ist das Gerichtsverfahren, das im Gericht momentan verhandelt wird. Ob ein Arzt für jemanden beten darf. Jo. Oder ob er dadurch, dass er betet, so eine gewisse spirituelle Übermacht aufzubauen versucht, um die Person zu manipulieren, dass sie nicht zum anderen Arzt geht. Das ist die Anklage. Okay? Die geht jetzt irgendwie in die zweite Runde oder so. Nur, dass ihr wisst, Zeichen der Zeit. Das ist in Niederbayern, wo noch alles gut und katholisch ist und so. Nur zu wissen. Ich sage nicht, wir müssen alle schlimm sein. Ich sage, steh auf und werde Licht, denn siehe Dunkelheit. Okay? Ich habe mich letztes Jahr ein bisschen beschäftigt mit zwei sagenhaften Büchern. Richard Dawkins, Gotteswahn, und Dan Brown, Sakrileg. Ganz egal, was man jetzt inhaltlich irgendwie davon meint. Das sind Sakrileg oder Da Vinci Code wurde in Deutschland von etwa 3 Millionen Menschen gelesen. Etwa 3 Millionen Auflage in Deutschland. Und dann haben noch, weiß ich nicht, 1 Million oder was, vielleicht nicht 1 Million, weiß ich wie viele, den Film gesehen. Und das, ganz egal, was man jetzt erstmal literarisch davon hält, ist vielleicht ein gutes Buch oder wie auch immer. Die Botschaft, die subversiv, die unterschwellig durchkommt, ist: erstens, die Bibel ist nicht wahr. Zweitens, Jesus war nicht Gottes Sohn. Drittens, die Kirche hat die Leute tausende Jahre lang angelogen. Und Jesus ist auch nicht am Kreuz gestorben, erst recht nicht auferstanden. Das ist die Botschaft. Richard Dawkins, Bestsellerliste in Deutschland, Gesamtauflage auch 1 Million. Hey, Atheisten hat es immer gegeben, aber es gibt einen neuen Drive von Atheisten, die ausnehmend aggressiv sind. Ich habe auf eine von diesen Internetplattformen, hier habe ich ein paar Diskussionen angefangen über Richard Dawkins. Hey, die Jungs werden richtig schnell richtig beleidigend. Die werden gerade richtig, richtig, richtig böse. Wir sehen, da wächst was heran, da wächst ein Level von, wie soll man sagen, von Konflikt heran, der, es ist nicht so, dass Gott im Himmel sitzt und denkt, oh je, jetzt hat Richard Dawkins so ein Buch geschrieben, was mache ich jetzt oder so. Sondern es sind Erschütterungen, die Gott zulässt, damit was mit uns passiert, damit wir wach werden. Vielleicht die massivsten Erschütterungen. Ich habe heute mit Kim darüber gesprochen und wir haben irgendwie gleich connected und sie hat mich auf diesen Punkt noch massiv aufmerksam gemacht. Aber die massivste Erschütterung für die Kirchen, egal aus welchen Kirchen du bist, wir sind hier zusammengewürfelt aus unterschiedlichen christlichen Gruppen. Aber eine Sache hat uns verbunden die letzten 5 Jahre. Alle. Und das sind Skandale. Ja? Quer durch die Kirchen sind, du kannst echt fast sagen, ist, ein bisschen zu hart gesagt, ein Idol nach dem anderen gefallen, so meine ich das nicht, sondern eine letzte Bastion, wo du denkst, aber da ist bestimmt nichts, weil das sind die ganz bestimmt Guten und die ganz Tollen und hey, also das letzte waren diese Serie von Kindesmissbrauchsfällen in Irland. Also wir sind als Christen, glaube ich, noch nicht so richtig gut darin, diesen Sachen ins Auge zu sehen und zu sagen, Herr, was willst du uns zeigen dadurch? Ja, wir wittern erstmal, dass die Medien böse sind und uns alle ärgern wollen. Aber die Tatsache ist, Gott deckt auf momentan Kompromisse in seinem Volk. Er erschüttert falsche Kompromisse, wo über Jahre und Jahrzehnte lang ein bisschen hinweggesehen wurde. Und ja, Herr, wir gehören ja alle ein bisschen dazu und so. Und Gott sagt so ein bisschen sowas wie, nee, es ist jetzt nicht mehr okay. Und ich habe einen Verdacht, warum. Aber das kommt noch. Das waren die negativen Erschütterungen. Es gibt auch positive Erschütterungen, aber es sind auch Erschütterungen. Es gab nämlich nicht nur den Bestsellerliste, nicht nur diesen Bestseller hier, sondern es gibt einen zweiten Bestseller im letzten Jahr, den ich als prophetisches Zeichen der Zeit nehme. Und das ist, wer hat es gelesen? Auch hier wieder, ich sage jetzt keine Aussage über die literarische Qualität von The Shack, von der Hütte, sondern ich fand es interessant, dass ein Buch, das explizit christlich ist, das mit biblischen Sätzen nur um sich wirft, es in weltlichen Bestsellerlisten über Wochen hinweg schafft, auf Platz 1 über Belletristik zu bleiben. Ich laufe in Mallorca über den Strand, die Leute lesen The Shack. Das ist wirklich so. Und lesen da, dass Gott dreifaltig ist und warum Jesus sterben musste. Und denke ich mir, wow, die gleichen 1 Million Leute, die diese Bücher kaufen, sind sicherlich, können die nicht zu den 6%, die am Sonntag in die Kirche gehen oder nur teilweise. Und Richard Dawkins war auf Platz 1 der Bestsellerliste, aber der Lütz auch mit seinem Gott, kleine Geschichte des Höchsten. Und das meistverkaufte Buch in deutscher Sprache je ist, genau, Happy Kerkeling, ich bin dann mal weg. Also, auch darüber kannst du denken, was du willst. Aber das ist ein Buch, das mit Glaube, mit Spiritualität zu tun hat. Noch radikaler als The Shack, aber so ähnlich ist dieses Buch, Der Schrei der Wildgänse, auch hier wieder, ich sag nicht, dass das jetzt, wer hat das gelesen? Gut oder schlecht? Beide Bücher sind verflixt gut verkauft worden und beide Bücher haben eins gemein. Sie interessieren sich total für Jesus und sie interessieren sich kein bisschen für Kirche. Sie interessieren sich, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, sie interessieren sich radikal für Spiritualität, also sie haben überhaupt keinen Bock mit dem, was normalerweise Christentum ist. Und das sind Erschütterungen. Hier kannst du urteilen und sagen, oh, das ist aber ein verflachtes Bild und so. Kannst du gerne tun. Ich nehme es als eine Art von positiver Erschütterung. Schau mal, wir haben ein Land, das voll ist mit Menschen, die radikal an Gott interessiert sind, aber gleichzeitig sagen, aber das, wie die Christen das leben, damit will ich nichts zu tun haben. Auch hier wieder. Wir können diese Dunkelheit anschauen oder diese Erschütterung anschauen und sagen, oh Mist, dann haben wir hier als Christen ja nicht so viel zu bieten. Oder wir können sagen, Herr, was sagst du uns in dieser Situation? Wozu willst du uns wachrufen? Nicht in ein Buch einfangbar, ist was anderes. Und das sage ich jetzt einfach nur, weil es meine Überzeugung ist. Ich kann es überhaupt nicht belegen. Aber ich glaube, dass wir zunehmend Erweckung erleben werden. Zunehmend. Wir haben in den letzten paar Wochen im Gebetshaus, ich will es nicht eine Erweckung nennen, ist viel zu hoch gesagt und so, aber wir haben einfach eine frische Ausgießung vom Heiligen Geist erlebt. Und weißt du, was das Problem ist mit dem Heiligen Geist? Das darf ich gar nicht laut sagen. Ich sag's leise. Der Heilige Geist, das ist immer ein Problem für die Leiter ein bisschen. Das ist immer ein bisschen ein Problem für die Leiter, weil der hat einen eigenen Willen. Ja. Und ich habe was rausgefunden, wenn ich darauf warte, dass er seine Meinung ändert. So, also wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und ich denke, ja, er wird sich vielleicht besser überlegen, dann bin ich meistens, täusche ich mich meistens. So. Wer von euch hat ein bisschen Erweckungsgeschichte studiert, mal Erweckungen gelesen, Geschichte? Weißt du, was auffällig ist? Es gibt keine einzige Erweckung, die das bestehende System einfach nur bestärkt hat. So nach dem Motto, wir haben hier unsere Gebetskreise, wir haben hier unsere Gottesdienste da, wir haben hier das. Und dann kommt Erweckung, das heißt, es kommen statt 10 Leute, 100 Leute. Und hier haben wir statt 2 Gottesdienste, 20 Gottesdienste. Nee, ist nicht. Es hat immer gekracht. Und damit sage ich nicht, dass Uneinigkeit und menschliche Fehler und so toll sind. Da sage ich nur, wenn der Heilige Geist kommt, hat er einen Plan, hat er was vor. Überleg dir, ob du bereit bist, ihn einzuladen. Überleg's dir. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott einen Plan hat für seine Kirche. Einen Plan, der daraus besteht, äußere Anfeindungen zuzulassen, innere Kompromisse aufzudecken, um Erschütterungen zu bringen. Und gleichzeitig Erweckung und seinen Geist auszugießen, um ebenfalls Erschütterungen zu bringen, um seine Kirche, um sein Volk zurückzurufen in die wahre Identität. Amen. Und was ist die wahre Identität? Was ist die wahre Identität? Mich hat die letzten Tage eine Bibelstelle erschüttert. Eine, die ich mal in einem Traum gesehen habe. Und ich will euch den Traum erzählen und ich erzähle euch die Bibelstelle. Ihr kennt die Geschichte. Das Einzige, was Jesus je hergestellt hat. Das Einzige, was Jesus je gebaut hat, was wir von der Schrift wissen. Genau, eine Peitsche. Ist mal aufgefallen? Jesus nahm Stricke, hat sie zusammengebunden zu einer Geisel. Ja, er hat auch den Teig gemacht aus hier Dingsbums Spucke und Dreck. Aber den übergehen wir aus hygienischen Gründen. So. Das ist interessant. Es gibt nur eine Geschichte und die ist aber berichtet in allen 4 Evangelien. Wo Jesus erstens total ausgeflippt ist. Nur einen Punkt, über den er wütend geworden ist. Er war zornig. Nur einen Punkt, über den er, also okay, er hat sich über die Pharisäer auch mal geärgert und sowas, aber nie so, dass er sie ausgepeitscht hätte. Also soweit ging es nur an einem Punkt. Und es ist das Ding, wo gesagt wird, Herr Jesus hat was hergestellt. Schau mal, dass Jesus gesagt hat, hey, das ist aber blöd, dass das hier rumsteht. Und Jesus hat sich gedacht, okay, ich hole mir ein Seil. Ich brauche ein gutes Seil. Und so. Jesus überlegt sich, dass ich brauche eine gescheite Peitsche. Und muss dir mal vorstellen, unser sanfter, lieber Jesus. Und Jesus geht in das Gotteshaus rein, in den Tempel, und er schmeißt diese Tische um und die Taubenhändler und das Geld wächst und es fliegt überall rum. Und er zitiert eine Bibelstelle. Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ist das mal aufgefallen? Jesus wird aggressiv, er wird absolut leidenschaftlich bei der Frage, ist mein Haus ein Haus des Gebets oder nicht? Ist dir nochmal was aufgefallen? Alles, was die Leute gemacht haben dort im Tempel, das war legal. Es war nicht verboten, im Tempel Tauben zu verkaufen. Es war nicht verboten, Geld zu wechseln. Es steht nicht in der Schrift, dass du das nicht darfst. Es war nur die Betonung falsch. Es gibt so vieles, was wir Christen tun, wo wir sagen, naja, das ist so eine Grauzone oder ne, das kann man schon so machen und sowas. Und Jesus sagt, nee, das kann man überhaupt nicht so machen. Die Betonung ist falsch. Und die Jünger sehen, wie Jesus da abgeht und in seinen Wutanfall, oder halt Wutanfall vielleicht nicht, aber er zornig wird. Und ihnen kommt eine Bibelstelle in den Sinn. Und zwar ist es eine Bibelstelle, die David sagt. David, der so drum geeifert hat, den Tempel des Herrn aufzubauen. Und es ist die Bibelstelle, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Ich habe die letzten Tage gebetet und mir kam diese Stelle und mir ist auf einmal ein prophetischer Traum eingefallen, aber es war auf jeden Fall ein Traum, der mich zutiefst erschüttert hat. Das sind echte Mauern von dem Tempel, von ganz unten, von der untersten Schicht. Ich hatte einen Traum vor 1,5 Jahren oder so. Und in diesem Traum habe ich eine große Halle gesehen mit Säulen. Und ich wusste, das ist der Tempel. Aber er war leergefegt, da waren keine Leute. Und es war wie nach einem großen Sturm oder sowas. Und ich wusste, das ist die Szene nach der Tempelreinigung. Und es ist immer schwer, einen Traum zu erzählen, weil dieser Traum, der kam mit einem geistlichen Gehalt, mit einem emotionalen Gehalt. Diesen leeren Tempel gesehen, diese hohen Säulen. Und auf einmal eine Stimme, so wie aus dem Off, von weit weg. Und die kam immer wieder, aber sie kam drängend. Und ich wusste, dass es die Stimme Jesu ist. Aber die war nicht sanft, die war zwar leise, aber sie hatte was Entschiedenes, was Fokussiertes. Und diese Stimme sagte, der Eifer für mein Haus verzehrt mich. Der Eifer für mein Haus verzehrt mich. Der Eifer für mein Haus verzehrt mich. Weißt du, dass Jesus ein Mensch ist? Ja, er ist Gott und er ist in den Himmel aufgefahren, aber er ist ein echter Mann. Er ist ein echter Mensch. Er ist ein echter Leiter, der einen echten Plan hat mit seinem Volk. Und der gleiche Jesus, der vor 2000 Jahren Tische umgeschmissen hat und die Tauben fliegen haben lassen. Hey, hallo, ist das mal aufgefallen? Er hat es nicht geduldet, dass die Tauben, Symbol für den Heiligen Geist, dass die eingesperrt waren in Käfigen. Er ist wütend geworden. Der gleiche Jesus hat sich nicht nach 2000 Jahren beruhigt. Er sagt jetzt, okay, 2000 Jahre im Himmel, jetzt siehst du alles ein bisschen lockerer. Es gibt ein Thema, das er überhaupt nicht locker sieht und über das er heute genauso emotional wird wie damals. Und das ist die Frage, ist mein Haus ein Haus des Gebetes oder nicht? Oder ist es ein Haus der Theologie, der sozialen Aktivitäten, des Geldes, der Mission? Freunde, all das sind wichtige Dinge, das muss sein. Aber die Identität von alledem, die Mitte von alledem muss sein, mein Haus ist ein Haus des Gebetes. Warum wird Jesus so emotional? Ich meine, warum sagt er nicht einfach, Leute, mir ist es wichtig, hier im Tempel soll nicht verkauft werden, so. Warum dieser Ausbruch von Gefühl? Ich bin auf eine erstaunliche Parallele gekommen. Und zwar, an vielen Stellen, wo vom Haus des Herrn, von der Gegenwart Gottes in seinem Tempel gesprochen wird in der Schrift, geschieht das im Kontext mit der Offenbarung davon, dass er ein Bräutigam ist und Israel oder das Volk Gottes seine Braut. Das erste Mal in Jesaja, in dem gleichen Kapitel, im gleichen Kontext, Jesaja 62. Mein Haus wird ein Haus des Gebetes sein für alle. Nee, stimmt nicht, steht nicht da in Jesaja, aber in dem gleichen Abschnitt von Jesaja, wo vom Haus des Gebetes für alle Völker die Rede ist. Und Jesaja 62, auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter gestellt, sie dürfen Tag und Nacht nicht schweigen. Diese Tag- und Nacht-Dimension des Gebetes. In dem gleichen Kapitel steht, wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Im gleichen Kontext, wo von der Herrlichkeit Gottes in seinem Tempel die Rede ist, ist die Rede davon, dass wir die Braut sind. Das gleiche kannst du in Ezechiel sehen, das gleiche kannst du sehen im Johannesevangelium, in dem gleichen Abschnitt, wo Jesus die Tempelreinigung macht. Was ist vorher, was ist nachher? Wir hören von Johannes dem Täufer, der sich selber bezeichnet als der Freund des Bräutigams. Das heißt, er offenbart, dass Jesus ein Bräutigam ist. Und außerdem, was passiert noch? Die Hochzeit zu Kana. Und wo haben wir nochmal was mit Tempel und Jerusalem und Braut zu tun? Genau, ganz am Ende. Ende von Offenbarung. Offenbarung des Johannes ist davon die Rede, dass die Stadt Jerusalem, das ist die Stadt, wo der Tempel stand, dass diese Stadt heilig ist dem Herrn, nichts Unreines reinkommt und sie gleichzeitig die Braut ist. Warum wird Jesus so emotional? Schau mal, vor einem Dreivierteljahr haben in diesem Saal Petra und Tom geheiratet. Das heißt, zwei von unseren Fürbitt-Missionaren haben sich hier kennengelernt im Gebetshaus und Petra wusste, dass ich das Bild zeige, ist deswegen nicht da. So. Doch, schon, das hat sich versteckt hier hinten. Aber die haben hier gefeiert, also Gottesdienst war woanders, aber hier in diesem Saal war die Feier. Jetzt stell dir mal vor, ich bin Tom. Was ist daran so witzig? Ich bin ein Bräutigam. Und jetzt kommt die Braut, das ist die Kirche, sagen wir mal, hier ist so ein Mittelgang. Und wer spielt kurz mal die Braut? Nur zum hier irgendeine gut aussehende junge Frau. Hier mit dem Aprikotfarbenen bitte mal aufstehen. Ja, genau. Bitte mal aufstehen. So, aufstehen. Genau. Mal aufstehen, ja, genau. So. Jetzt. Stell mir vor, das ist die Braut, ich bin der Bräutigam. Okay? Hier, ich habe einen Strauß. Könnt ihr das kurz nehmen als Strauß? So, jetzt stellt euch mal vor. Und so, ja, genau. Und jetzt die Braut, die soll also den Mittelgang nach vorne kommen. Darf sie wieder setzen, warte, nur zu Demonstrationszwecken und so. Die soll nach vorne kommen und soll dann hier vorne mich heiraten. Jetzt stell dir vor, die Braut kommt so bis etwa hierher. Und dann ist hier Tobias Möller und hier Walter Schlecker, werden jetzt beide gute Kandidaten für das, was ich gleich sagen werde. Also die Braut kommt hierher und dann tut dir der Walter Schlecker so auf die Schulter und sagt, hey Braut, komm mal hier, Braut, komm mal zu mir. So, also ihr müsst euch vorstellen, die Braut, die ist auf meinem Weg hier nach vorne, ich stehe hier mit meinem Strauß, nee, ich habe keinen Strauß, oder? Brauch einen Strauß, ist egal. Ich stehe hier mit offenen Armen, so, und die Braut kommt bis zum Mittelgang und dann sagt der Walter, hey Braut, komm mal schnell her. Und die Braut ist kurz verwirrt und so und setzt sich dann neben Walter. Ich denke, oh, seid ihr zwei zusammen oder wie? Oder so. Nee, ich warte hier, dass sie mich heiratet. Ich sage nicht, du, kein Problem, wollt ihr zwei zusammen essen gehen oder so? Wir machen das ein anderes Mal oder wir lassen das ausfallen. So. Nee, Moment, wenn ich der Bräutigam bin, ist mir das nicht egal, ob die Braut da irgendwie abgelenkt ist und so, oh ja, sie schaut sich hier noch ein Fußballspiel an und dann geht sie noch mit dem anderen Mann essen oder sowas. Was wäre ich für ein Bräutigam, wenn ich sagen würde, ja komm, ist kein Problem, komm, ist egal, ich spiele noch ein bisschen hier mit meinem Gameboy und das mit der Hochzeit, es gibt ja viele schöne Sachen, die man tun kann, muss ja nicht immer heiraten sein und so. Ne? Wenn ich ein echter Bräutigam bin, sage ich, stopp, das ist meine Party hier, das ist unsere Hochzeit und das heißt, dass du als Braut hierher kommst und mich heiratest. Meine Frau ist jetzt gerade nicht da. Also bei uns war das auch so. So. Oh Mann. Schau, Jesus wird uns gezeichnet in den Evangelien, am Anfang der Evangelien, und zwar durch die Verkündigung von Johannes dem Täufer, als den Bräutigam. Na, und wer ist die Braut? Wir, sein Volk, sind seine Braut. Warum ist Jesus so unangenehm mit diesem Satz hier? Der Eifer für mein Haus verzehrt mich. Na, weil das die Braut Christi ist. Und weil sie sich an tausend andere Sachen gehängt hat. Weil sie hier die Geldwechsler hat. Und hier hat sie diesen kleinen Kompromiss in ihrem Leben geduldet. Und hier hat sie hier die Prioritäten falsch gesetzt. Und Jesus sagt nicht, ja komm, Gnade, ne, hab euch alle gern. Macht mal so weiter, kein Problem. Freund, er macht nicht ewig so weiter und es ist ein Problem. Und er macht nicht ewig weiter, und zwar für die Kirche global, aber auch in deinem eigenen Leben. Wenn du Ja sagst zu ihm, hat er die gleiche Entschiedenheit wie ein absolut verliebter Bräutigam, dich zu haben, sodass er Erschütterungen in deinem Leben und global im Leben der Kirche zulassen wird, um dich an den Punkt zu bringen, dass du eine wirklich reine Braut bist. Willst du das? Wir sagen, Jesus, ich will dich und so. Das ist okay. Aber weißt du, er will dich auch. Und nicht nur auf dem Papier. Sag, du, wir sind standesamtlich verheiratet. Wenn du jetzt mit ihm essen gehst, kein Problem. Er will dich wirklich. Er liebt dich zu sehr, um dich zu teilen mit jemandem. Wir werden uns morgen anschauen, was heißt dieser Ruf, Braut Christi zu sein. Für mich als einzelne Person, was heißt es, was bedeutet es über meine Identität? Schau, du bist auch ein Haus des Gebetes. Du bist berufen, ein Haus für seine Gegenwart zu sein. Und am Dienstag schauen wir uns an, was heißt es für uns als Christenheit? Was heißt es für uns als Kirche, Braut Christi zu sein, Haus des Gebets zu sein? Ich sage euch, diese Erschütterungen werden zunehmen, werden weiter und weiter gehen, weil er einen Plan hat. Letzte Bibelstelle, die ich euch zumute für heute, ist die mich am stärksten schockiert hat letzte Woche. In Ezechiel Kapitel 8 sitzt der Prophet Ezechiel zusammen mit Leitern des Volkes Israel. Irgendwo in Chaldäa, im heutigen Iran oder so. Die sind in der babylonischen Gefangenschaft. Und die reden über irgendwas. Und dann diese komische Szene. Es wird gesagt, der Geist des Herrn kommt und packt den Ezechiel an den Haaren und trägt ihn im Geist nach Jerusalem. Und dann sagt der Menschensohn, ich werde dir zeigen, was im Tempel abgeht. Gleiches Thema. Der Tempel des Herrn. Und der Geist bringt ihn rum an den Tempel, an so ein Hintergebäude. Und da ist ein Loch in der Wand. Und der Geist sagt zu Ezechiel, hier, schlag da rein und kriech rein und schau, was da drin passiert. Und er sieht 70 von den Ältesten Israels, die Leiter des Volkes Israel, wie sie Götzendienst treiben. Da ist sogar einer dabei, mit denen er in Realität gerade in Chaldäa sitzt und sich beratschlagt. Während Ezechiel das Wort des Herrn prophezeit zu diesen Leuten in Chaldäa, mit denen er zusammensitzt, stirbt einer von denen plötzlich. Das heißt, es ist kein Spaß, es ist nicht nur so ein innerer Eindruck. Nee, es ist das Wort des Herrn, das mit Vollmacht, mit richtender Vollmacht kommt. Ezechiel sieht im Geist 70 Älteste Israels. Außenrum haben die eine schöne Religion angehen, so Gottesdienst und so, aber hinten drum haben die ihre kleinen Götzenaltäre. Nicht offiziell, nicht nach vorne, sondern hinten drum hat jeder seine kleine Weihrauchpfanne und räuchert seinen eigenen kleinen Gott. Und das Unglaubliche ist, dieser Satz, den Gott sagt, Menschensohn, siehst du, was sie tun? Mein Volk sagt, der Herr sieht nicht und der Herr hört nicht, denn der Herr hat das Land verlassen. Du hast einen kleinen ABC-Kompromiss irgendwo in deinem Hinterhof. Hey, der Herr sieht es nicht. Der Herr ist so weit weg. Ich habe in dem Gebet schon so lange nicht mehr gespürt. Meine Güte, ist doch nicht so schlimm. Das ist ein Graubereich, in dem ich hier lebe. Oder wir hier in der Kirche, wir haben uns gut eingerüstet, eingerichtet. Wir haben hier unser System und das läuft. Ist nicht so schlimm. Die kleinen Sachen muss man nicht hier strenger sein hier als was Gott wäre und so. Und Gott sagt zu ihm: Menschensohn, siehst du, was die im Verborgenen tun? Sie sagen, der Herr sieht nicht, der Herr hört nicht, der Herr hat das Land verlassen. Aber er sieht, er hört. Und in Ezechiel 9, Vers 1, ich weiß nicht, ob ich das rüberbringe, wie es mich getroffen hat. Ich habe den Satz gelesen, ich muss sofort zum Weinen anfangen. In meiner Gebetskammer, wo ich gesessen bin, weil es mich getroffen hat wie ein Schwertschlag. Da steht: Und er sprach zu mir: Schrei ihnen laut in die Ohren. Wegen dieses Vergehens wird mein Auge kein Mitleid mehr zeigen. Schrei ihnen laut in die Ohren. Gott sagt nicht nur: Hey, Menschensohn, predige, dass es nicht okay ist. Er sagt: Schrei ihnen laut in die Ohren. Ich sehe, ich höre, es geht mir nah, wie es meinem Volk geht. Der Eifer um mein Haus verzehrt mich. Schrei ihnen das in die Ohren. Die Botschaft ist nicht so, es gibt kein Mitleid mehr, so, es ist jetzt vorbei. Es gibt immer eine Möglichkeit, wenn Gott das aufdeckt, gibt es immer eine Möglichkeit umzukehren. Aber es kommt mit einem emotionalen Gewicht. Schau, unser Herr, unser Jesus ist tatsächlich ein Bräutigam. Ein leidenschaftlicher Bräutigam, der sich verzehrt in Liebe für seine Braut, in Liebe für dich. Aber er hat einen Plan für dein Leben. Und dieser Plan ist, Epheser Kapitel 1, Vers 14, vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt, heilig und untadelig vor ihm zu leben in Liebe. Nochmal, Epheser 1, 14, er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm in Liebe. Erstmal, er will, dass du in Liebe lebst. Aber nicht nur die Hippie-Liebe, so, wir haben uns alle gern und darf jeder ein Stück weit mit. Er will, dass du in Liebe lebst, aber heilig und untadelig vor ihm in Liebe. Er will, dass dein Herz wirklich ihm gehört, dass dein Herz wirklich rein ist, dass es in deinem Herz wirklich keine verborgenen Hinterkammern gibt, wo du deine Nebengötter kultivierst. Nicht, weil er einfach nur böse ist und es dir nicht vergönnt, sondern weil er weiß, dass es dich nicht glücklich macht. Und dann führen wir Leute, ich muss mich irgendwie stoppen hier, sonst nimmt das kein Ende mehr, aber meine Güte, dann führen wir Leute durch ein Kurz-Evangelisierungsprogramm und sag einfach Ja zu Jesus. Komm einfach zu unserem kleinen Kurs, triff eine Entscheidung für Jesus und dann bist du gerettet und ist alles in Butter. Klammer auf, aber ich weiß, du hast da deine Lieblingssünde und da wollen wir auch zwei Augen zudrücken und auch das. Wir konfrontieren die Leute nicht wirklich mit der Radikalität des Evangeliums, dass Jesus einen Ruf der Umkehr mit sich bringt. Und dann machen die Leute ein paar Monate Christentum mit und sagen, ja, irgendwie ist mein Feuer nicht mehr da. Ja, kein Wunder, dass dein Feuer nicht mehr da ist, wenn du deine kleinen Kompromisse mit dir rumschleppst. Es gibt nur eine Variante von Christentum, die dein Herz erfüllen wird. Es gibt nur eine Variante von Christentum, die Sinn macht und die glücklich macht und die übernatürlich bevollmächtigt und bekräftigt wird. Und das ist Heiligkeit, genau. Das ist hundertprozentige Radikalität für Jesus. Ihm nachzufolgen mit allem, was du hast. Bevor du das nicht probiert hast, hast du es noch nicht probiert, Jesus nachzufolgen. Und er ruft uns, er sagt, hey, ich erschüttere Dinge in deinem Leben. Und ich erschüttere Dinge in der Kirche, um eine Braut zu bekommen, die sich mir hingibt. Nicht, um ihr eins reinzudrücken, nicht, um sie zu überfordern mit Ansprüchen, denen du nie gerecht werden kannst. Heiligkeit hat nicht so sehr zu tun, mit Sachen perfekt hinzukriegen. Überhaupt nicht.